Guten Morgen. Könnt ihr mich hören?
Gut.
Jetzt. Guten Morgen. Wir haben in den letzten Wochen einige Predigten über David und Abraham gehört, unter anderem über ihre Berufung. Heute wollen wir uns mit der Berufung von Mose beschäftigen. Was fällt euch ein, wenn ihr Moses Berufung hört? Ich kann nicht sprechen. Was noch?
Dornenbusch.
Dornenbusch, genau. Der brennende Dornenbusch. Das ist eigentlich so das, was einem typischerweise schnell einfällt. Ein Busch mitten in der Wüste, der brennt, aber in sich nicht verzehrt. Mose wird neugierig, tritt näher, um zu sehen, was da geschieht. Aber bevor er dieses seltsame Geschehen untersuchen kann, spricht Gott ihn an. Und der brennende Dornenbusch ist vergessen. Dies ist das erste Mal, dass Gott mit Mose redet. Zumindest wird uns so das berichtet. Und Gott erteilt ihm einen Auftrag. Wie aus heiterem Himmel, so scheint es. Aber ist das wirklich so? Schauen wir uns die Geschichte von Moses Berufung an, wie sie in 2. Mose, die Kapitel 1 bis 4, geschildert wird. In 2. Mose 1 erfahren wir, dass die Ägypter die Israeliten unterdrückten. Und zwar deshalb, weil die Israeliten einfach stärker wuchsen als die Ägypter. Und sie hatten Angst, dass dieses Volk sich gegen die Ägypter wenden könnten in einem Konflikt. Der Pharao befiehlt den Hebammen der Hebräer, also der Israeliten, die Söhne gleich nach der Geburt zu töten, die Töchter sollten am Leben bleiben. Die Reaktion der Hebammen ist, dass sie es nicht tun. Und als der Pharao sie fragt, erklären sie ihm, die hebräischen Frauen sind stärker als die ägyptischen und brauchen keine Hebamme bei der Geburt. Gott segnet sie dafür, aber der Pharao ist nicht begeistert, sondern er befiehlt Folgendes. 2. Mose 1, Vers 22. Schließlich befahl der Pharao seinem ganzen Volk, werft alle neugeborenen hebräischen Jungen in den Nil, aber verschont die Mädchen. Genau in diese Zeit hinein fällt die Heirat von Moses Eltern. So können wir es im zweiten Kapitel von 2. Mose lesen. Sie bekommen eine Tochter und dann einen Sohn. Sie werfen ihn nicht in den Nil. Sie verstecken ihn. Für 3 Monate, dann geht es nicht mehr. Die Mutter baut ein kleines Körbchen, macht es wasserdicht, legt das Kind hinein und setzt den Korb im Nil aus. Die Tochter des Pharaos findet beim Baden diesen Korb, weiß ganz genau, dass es sich um einen hebräischen Jungen handelt und adoptiert ihn trotzdem. Sie nennt ihn schließlich Mose. Die Schwester des Jungen hat das Ganze beobachtet, geht zu der Pharaos Tochter hin und bietet ihr an, du brauchst doch sicherlich eine Amme, die jetzt das Kind stillt. Ich wüsste da jemanden, und die Pharaos Tochter ist ganz glücklich darüber und sagt, mach das. Was macht die Tochter? Sie holt ihre Mutter. Das heißt, Mose darf erst einmal bei seinen leiblichen Eltern bleiben. Und zwar so lange, bis er entwöhnt wurde. In der heutigen Zeit wird das Stillen in der Regel, also das Entwöhntwerden, ist spätestens nach einem Jahr ungefähr zu Ende. In der damaligen Zeit ging das weitaus länger. Wir können damit rechnen, dass Mose ungefähr, also mindestens 3 Jahre, bei seinen leiblichen Eltern war. Danach kommt er in den Palast zum Pharao und wird wie ein ägyptischer Prinz erzogen. So, und da steigen wir jetzt ein. Im 2. Kapitel, Vers 11, da heißt es nämlich, als Mose erwachsen geworden war, ging er zu seinen Landsleuten und sah, wie hart sie arbeiten mussten. Dabei beobachtete er auch, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. Er geht zu seinen Landsleuten. Woher wusste Mose, dass die Hebräer seine Landsleute sind? Und warum scherte ihn dieses Schicksal? Er lebte abgeschirmt von allen Nöten der einfachen Leute irgendwo im Luxus, im Palast. Ich denke, es hat damit zu tun, dass er die ersten Jahre seines Lebens bei seinen Eltern gelebt hat, die ihm erzählt haben, dass er ein Hebräer ist, die ihm viel von Gott erzählt haben. Und ich denke auch, weil Gott einen Sinn für Gerechtigkeit, für Frieden, für Veränderung in ihn hineingelegt hat. Mose brannte also dafür, das Unrecht zu beenden, Streit beizulegen, lange bevor Gott ihn berief. Lesen wir Kapitel 2, Vers 11 bis 15. Als Mose erwachsen geworden war, ging er zu seinen Landsleuten und sah, wie hart sie arbeiten mussten. Dabei beobachtete er auch, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. Mose schaute sich nach allen Seiten um, und als er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, erschlug Mose den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging Mose wieder hinaus und sah, wie zwei Hebräer miteinander stritten. »Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk?« fragte er denjenigen, der im Unrecht war. »Wer hat dich denn zu unserem Aufseher und Richter ernannt?« entgegnete der Mann. »Willst du mich etwa auch umbringen, wie diesen Ägypter?« Mose erschrak und dachte, nun ist die Sache doch herausgekommen. Als der Pharao davon erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Mose jedoch floh vor dem Pharao in das Land Midian. Dort setzte er sich an einen Brunnen. Mose sieht also die Ungerechtigkeit, dass ein Ägypter einen Hebräer schlägt und am nächsten Tag wie zwei Hebräer sich streiten. Und er greift ein. Er bleibt nicht tatenlos. Wie sieht das bei uns aus? Hat Gott ein Brennen in unser Herz gelegt? Ein Hunger danach, dass andere Menschen Christus kennenlernen können? Oder eine Sehnsucht nach Gleichbehandlung? Oder ein Verlangen, dass Menschen heil werden? Und wie gehen wir damit um? Haben wir diesen Traum, dieses Anliegen begraben? Oder hoffen wir noch auf die Verwirklichung? Oder stecken wir vielleicht mittendrin in der Verwirklichung? Nun, Mose hatte diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit in seinem Herzen und er handelt. Aber seine Handlung geschieht im Affekt. Er tötet den Ägypter. Weil sein Herz für Gerechtigkeit brannte, wollte er etwas tun und in seiner Leidenschaft ging er zu weit. Er tötet den Ägypter und als dies bekannt wird, flieht er. Mose hatte die Leidenschaft, aber ihm fehlte die nötige Reife. Gott hatte ihm zwar diesen Gerechtigkeitssinn ins Herz gegeben, aber Gott hatte ihm noch kein Startsignal gegeben. Und somit führt sein Misserfolg zur Flucht und zur Aufgabe dieses Traumes. Was ist deine Reaktion, wenn dein Versuch, den Traum zu erfüllen, den Gott in dein Leben hineingelegt hat, scheitert? Gibst du auf? Fliehst du, so wie Mose? Die nächsten Verse schildern uns, dass Mose ins Land Midian geht, dort heiratet, Vater wird und die Schafe seines Schwiegervaters hütet. Modern würde man sagen, was für ein sozialer Abstieg, vom Prinzen zum Hirten. So kurz uns dies im Text geschildert wird, diese Zeitspanne von Moses Flucht bis zu seiner Berufung beträgt 40 Jahre. Das ist nicht mal eben kurz ein paar Wochen. Aus der Apostelgeschichte erfahren wir, dass Mose 40 Jahre in Midian blieb und im Verlauf der Geschichte wird uns gesagt, dass Mose 80 Jahre alt war, als er berufen wurde. Eine ziemlich lange Zeit, um Hirte zu sein. Warum lässt sich Gott so viel Zeit? Er hat doch schon das Verlangen nach Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit in das Herz von Mose gelegt. Und Mose war doch bereit, etwas für Gott zu tun. Warum also 40 Jahre Hirtendasein? Ich komme darauf noch später zu sprechen. Kommen wir jetzt zum brennenden Dornenbusch. Lesen wir die Verse 1 bis 6 vom dritten Kapitel. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes, wird manchmal auch Sinai genannt. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornenbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus, Mose, Mose. Hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Angesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Was mir beim Lesen dieses Textes auffällt, ist, dass Gott Mose anspricht. Er ruft ihn bei seinem Namen. Er sagt nicht einfach, hey du da, sondern er sagt Mose. Wir wissen nicht, wie Moses Verhältnis zu Gott zu dieser Zeit war. Ob er regelmäßig mit ihm sprach oder über Gott nachdachte. Aber klar ist, Gott kennt Mose, und zwar ganz genau, und hat ihn nicht fallen gelassen oder vergessen, obwohl er ein Mörder war. Ferner sehen wir, dass Mose eine gewisse Ehrfurcht vor Gott hatte, ja sogar Angst, ihn anzusehen. Gott war also auf der einen Seite kein kompletter Fremder für Mose, aber es zeigt auch, seine Angst zeigt, dass die Enttäuschung von damals noch immer in ihm steckte. Und damit auch die Angst entdeckt zu werden. Und als drittes, Gott stellt sich vor. Er stellt sich vor als der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs. Personen, die Mose kannte. In den folgenden Versen schildert Gott zunächst die Situation der Israeliten. Wie sie in Ägypten unterdrückt werden, der Wunsch von ihm, sie zu befreien und ihnen ein neues, besseres Land zu geben. Also Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Und in Vers 10 sagt Gott ganz klar, Mose, das ist dein Auftrag. Dort heißt es, nun geh. Denn ich sende dich zum Pharao, du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Jetzt gibt Gott Mose das Startsignal. Das, was er eigentlich schon 40 Jahre vorher tun wollte. Jetzt sagt Gott, jetzt geh, jetzt tu es. Denn jetzt ist Gottes Zeit. Also Mose, geh, befreie mein Volk. Ich, Gott, werde jetzt handeln und ich will dich dazu gebrauchen. Ein klarer Auftrag. Wir würden uns sicherlich manchmal wünschen, auch so einen klaren Auftrag zu bekommen. Dass Gott so ganz klar und deutlich zu uns reden würde, Silke, das machst du jetzt. Ich denke, einen Auftrag schon, aber wollten wir diesen Auftrag? Vielleicht würden wir genauso reagieren, wie Mose reagiert hat. Danke, aber nein, danke. Sende jemand anderes. Ich bin nicht geeignet. Ich kann nicht reden, die anderen werden mir nicht glauben, ich bin aus Ägypten geflohen und man will mich umbringen. Gott, du musst einsehen, ich bin der Falsche für diese Aufgabe. Daher nein, danke. Finden wir uns in diesen Ausreden wieder? Und wie reagiert Gott? Er wendet sich einfach ab und sagt, okay, ich suche mir jemand anders. Gottes Reaktion auf Moses Einwände ist erstaunlich. Lasst uns Vers 11 lesen. Nein, vorher haben wir noch einen Einwand. Sorry, bevor ich zu Gottes Reaktion komme. Zunächst einmal der Einwand von Mose, sein erster. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Und was antwortet Gott? Auf diesen Einwand, ich bin doch ein Niemand. Ich bin kein Prinz von Ägypten mehr, der Einfluss hätte. Ich bin ein schlichter, einfacher Hirte. Und Gottes Antwort heißt in Vers 12, ich werde mit dir sein und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Ich werde mit dir sein. Mose, es spielt keine Rolle, was du über dich selbst denkst. Wichtig ist nur, dass ich, Gott, an deiner Seite bin. Und Jesus hat uns in Matthäus 28, Vers 20 genau das Gleiche versprochen, dass er nämlich bei uns sein wird bis ans Ende der Tage. Wir haben das schon so oft gehört und es ist so bekannt für uns, dass ich denke, wir begreifen oft diese unfassbare Wahrheit überhaupt nicht mehr. Gott selbst, der Allmächtige, ist bei uns. Er verlässt uns nicht. Und ich denke, das ist ein Grund zum Jubeln. Und dann gibt Gott Mose noch ein Versprechen. An diesem Berg, wo du jetzt bist, wirst du mit meinem Volk mich anbeten. Also Mose vergewissert, nein, Gott vergewissert Mose hier, und das tut er auch uns gegenüber. Er vergewissert uns seiner Gegenwart und der Tatsache, dass das, was er beschlossen hat, auch eintreten wird. Mose ist zufrieden. Nein. In Vers 13 lesen wir seinen nächsten Einwand. Aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn, was soll ich ihnen dann antworten? Sein Einwand ist, wer bist du denn eigentlich? In wessen Auftrag soll ich denn zu den Israeliten gehen? Und ich denke, auch wir stellen uns diese Frage manchmal, wenn auch meist unbewusst. Ist Gott wirklich der, der mir gesagt hat, dieses oder jenes zu tun? Kenne ich Gott nicht nur nach dem Namen, sondern wirklich als Freund, als Vater, als Erlöser, als Herr, als letzte Autorität? Und was ist Gottes Antwort in Vers 14? Ich bin, der ich bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin, der ich bin. Oder eine andere Übersetzung sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Im ersten Moment eine kryptische Antwort. Was soll das denn heißen? Aber das, was Gott hier sagt, ist, ich werde für dich genau das sein, was du jetzt gerade brauchst. Du brauchst jemanden, der dich tröstet. Ich bin dein Tröster. Du brauchst jemanden, der dich versorgt. Ich bin dein Versorger. Du brauchst jemanden, der deine Lasten trägt. Komm her, ich nehme sie dir ab. Du brauchst jemanden, der dir deine Schuld vergibt. Ich vergebe sie dir. Ich werde sein, der ich sein werde. Und dann fügt Gott in Vers 15 noch etwas hinzu. Sag ihnen der Herr, oder eigentlich heißt es hier Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Jahwe, der Herr. Dieser Name ist so heilig, dass die Israeliten ihn bis zum heutigen Tag nicht aussprechen. Gott verweist hier auf das, was den Israeliten bekannt ist. Er verweist sie darauf, dass er der gleiche Gott ist, den Abraham, Isaak und Jakob auch schon kannten. Dass er sich nicht verändert. Was für eine herrliche Zusage, die uns genauso gilt. Denn es heißt ja am Ende des Verses, alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Auch wir begegnen diesem Gott. Zunächst erscheint es, dass Mose keine weiteren Einwände hat. Er scheint überzeugt. Denn in den Versen 16 bis 22 führt Gott seinen Plan aus. Er gibt klare Anweisungen, was er tun soll, also was Mose tun soll, sagt ihm sogar, wie die Menschen reagieren werden. Die Israeliten werden auf ihn hören und folgen. Der Pharao wird ihre Bitte nicht erfüllen. Aber auch, dass Gott den Pharao letztlich in die Knie zwingen wird. Man denkt, Mose hat es verstanden, er geht. Nein. Der erste Vers im vierten Buch, im vierten Kapitel, zeigt uns, dass er wieder protestiert. Und obwohl Gott ihm gerade gesagt hat, dass die Israeliten auf ihn hören werden, lautet sein Einwand: Aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Was Mose hier letztlich sagt, ist: Ich glaube dir nicht. Du kannst mir erzählen, was du willst. Die Israeliten werden nicht auf mich hören. Ich muss gestehen, ich kann Gottes Geduld hier wirklich nur bewundern. Ich glaube, ich hätte etwas ganz anderes reagiert. Aber mit welcher Liebe Gott hier reagiert und Mose erneut in seinen Zweifeln ernst nimmt und ihn gleichzeitig korrigiert. Denn Gott gibt ihm, so lesen wir es in den Versen 2 bis 9, drei ungewöhnliche Zeichen an die Hand, mit denen er beweisen kann, dass Gott wirklich zu ihm gesprochen hat. Dass der erste, der Hirtenstab, den er in seiner Hand hält, wird, wenn er ihn auf den Boden wirft, zu einer Schlange. Und wenn er die Schlange wieder anfasst, wird sie wieder zum Hirtenstab. Das zweite ist eine aussätzige Hand. Er soll seine Hand in sein Gewand stecken und zieht sie raus und sie ist aussätzig. Er steckt sie wieder rein, zieht sie raus und sie ist geheilt. Und das dritte ist, wenn sie diesen zwei Zeichen nicht glauben, dann soll er Wasser aus dem Nil schöpfen und es auf das Land gießen und es wird zu Blut. Ich habe mich gefragt, wohin gehen wir mit unseren Zweifeln oder auch mit unseren Selbstzweifeln? Wenden wir uns an Gott und sagen ihm, wie wir uns fühlen, was wir denken? Und wie würden wir auf Gottes Antwort reagieren? Eine Antwort, die oft durch einen Bibelvers, eine Predigt, dem Gespräch mit Gott oder mit einem Bruder oder einer Schwester kommt. Glauben wir dieser Antwort? Oder wollen wir handfeste Wunder sehen, bevor wir bereit sind zu gehen? Oder bleiben wir bei den vertrauten Gefühlen der Unsicherheit? Und dann kommt der letzte Einwand von Mose in Vers 10. Aber Mose erwiderte: O Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Herr, lass es bleiben. Ich bin nicht geeignet für diesen Job, denn ich kann nicht reden. Vers 11 gibt uns Gottes Antwort. Wer hat den Menschen einen Mund gegeben, fragte ihn der Herr. Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Ich habe den Mund geschaffen, ich habe dir die Fähigkeit zum Reden gegeben. Tu es. Und dann fügt er hinzu: Mach dich jetzt auf den Weg, ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden sollst. Ein klarer Befehl zum Gehen. Verbunden mit der Zusage, dass Gott ihn begleitet und ihm beim Reden hilft. Und was macht Mose? In Vers 13: Aber Mose bat: Herr, bitte schick doch einen anderen. Mose, ich habe alle deine Einwände aus dem Weg geräumt. Habe dir meine Gegenwart und meine Hilfe zugesichert, habe dir sogar gesagt, wie die Menschen reagieren werden und du willst, dass ich einen anderen schicke? Das wäre wahrscheinlich meine Reaktion gewesen. Nun, Gottes Reaktion ist nicht ganz so, aber es heißt, Gott wird zornig. Und er lässt nicht locker. Er entlässt Mose nicht aus diesem Auftrag. Nein, auch auf diesen Einwand geht Gott ein. Er stellt ihm seinen Bruder Aaron an die Seite. Kurze Randbemerkung oder Klammerbemerkung. Zunächst ist Aaron tatsächlich der Mund Moses. Er spricht. Aber ab der vierten Plage spricht Mose für sich selbst und nicht mehr Aaron. Klammer zu. Nachdem Gott also Mose Aarons Hilfe zugesichert hat, folgt der letzte Befehl in Vers 17. Und nun nimm deinen Hirtenstab mit ihm sollst du die Wunder tun. Mose, jetzt ist Schluss. Pack deine Sachen und geh. Keine Widerrede mehr. Es kommt mir so vor, als ob Gott Mose hier einen leichten Tritt in den Hintern gibt und ihn losschickt. Wo brauchen wir einen solchen Tritt in den Hintern von Gott? Wo müssen wir alle Bedenken beiseite legen und Gott vertrauen, dass das, was er uns versprochen hat, auch wahr ist und er es wahr macht? Wo müssen wir auf die Treue Gottes vertrauen oder vielleicht auch neu vertrauen lernen? Und wie machen wir das? Ich habe mir ein paar Sachen überlegt, die mir helfen. Das erste ist aufschreiben, was Gott zu mir gesprochen hat. Sei es durch sein Wort, sei es durch Prophetien, durch andere Menschen, im Gebet, durch Visionen, was immer Gott dazu gebraucht. Und was auch immer es ist, schreibe es auf und lies es immer wieder mal nach. Das zweite, bleib an deinen Träumen dran. Bleib da dran an dem, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Rede mit Gott im Gebet darüber. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Bin ich vielleicht vorausgeeilt? Will ich etwas in eigener Kraft erreichen? Aber auch, wo kann und soll ich mich vorbereiten? Ich habe seit Jahren ein Verlangen danach, dass in Kirchen Männer und Frauen nach ihren Gaben eingesetzt werden und nicht nach ihrem Geschlecht. Und das bedeutet für mich, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen muss, auch mit den Versen in der Bibel, in Gottes Wort forschen muss, mit anderen darüber diskutieren. Das ist klar, das ist die Vorbereitung. Wann und wie Gott das erfüllen wird, weiß ich noch nicht. Das dritte, bei Rückschlägen fragen, habe ich aus eigener Kraft gehandelt, zu früh gehandelt, anstatt aus Gottes Kraft? Hat Gott mir ein Startsignal gegeben, war es der richtige Zeitpunkt? Wir haben bei Mose gesehen, dass er dieses Verlangen nach Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit bereits in jungen Jahren hatte, aber zunächst seinen eigenen Weg wählte und nicht Gottes Weg. Und das führt mich zum vierten. In der Wartezeit Gott ähnlicher werden wollen. Wo stimmt mein Charakter mit Gottes Charakter überein und wo einfach noch nicht? Aus der Reaktion von Mose, als er den Ägypter erschlägt, sehen wir, dass Mose impulsiv gehandelt hat. Und aus der Art und Weise, wie Mose das Volk aus Ägypten bis hin zum gelobten Land führt, merken wir, dass dieses impulsive Handeln stark abgenommen hat. Es hat mal jemand gesagt, Mose sei der sanftmütigste Mann auf Erden. So schwer das Warten ist, es ist eine Zeit der Vorbereitung. Wir haben vorhin gesungen, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Mose hat sicherlich die Sanftmut beim Schafehüten in der Wüste gelernt. Das heißt jetzt nicht, du willst Sanftmut lernen, also geh in die Wüste und hüte Schafe. Aber Wartezeiten sind keine nutzlosen Zeiten, sondern Zeiten, in denen wir Gott besser kennenlernen können, von ihm lernen sollen und lernen, seinen Charakter wiederzuspiegeln. Und dazu gehört fünftens, die Beziehung zu Gott stärken. Also im Alltag Gott loben und danken, mit Zweifeln und Fragen ins Gebet gehen und dranbleiben im Gebet, auf die Antwort warten. In kleinen Dingen Vertrauen lernen und Verantwortung übernehmen. Wer im Kleinen treu ist, dem kann Gott Größeres anvertrauen. Sechstens, Gottes Wahrheit über mich annehmen. Gott sagt uns, Andrea hat es vorhin gelesen, dass wir teuer und wertvoll sind. Das heißt in Zephania, dass er sich über uns freut, ja sogar über uns jubelt. Glaube ich das? Wenn ich den Vers lese, muss ich immer sagen, Herr, ich persönlich würde nicht über mich jubeln, aber es freut mich, dass du es tust. Ich hatte vor einiger Zeit das Gefühl, dass Gott ganz weit weg ist und eben nicht nah bei mir. Meine Schwester hat mich daran erinnert, dass Gott versprochen hat, bei mir zu sein. Und dann bleibt mir die Frage, wem glaube ich jetzt? Dem Wort Gottes oder meinem Gefühl? Siebtens, uns von Gott unsere Wunden zeigen lassen und diese auch von ihm heilen zu lassen. Mose war bei seiner Berufung noch gefangen in der Enttäuschung und der daraus resultierenden Angst. Gott will die Enttäuschung in unserem Leben und auch unser Versagen heilen. Aber wir müssen es ihm auch erlauben. Und achtens, tun, was Gott dir aufträgt. Ein anderer Traum von mir war das Predigen. Als es dann soweit war, hätte ich mich auch zurückziehen können und sagen, ich bin noch nicht so weit, ich habe keine Ahnung, wie das ankommt, warten wir mal lieber noch. Aber in dem Moment war mir klar, geh und tue es. Nicht, weil ich sonderlich gut da drin bin oder so, oder weil das aus mir herauskommt, sondern weil Gott mich befähigt und weil er sagt, tu es. Wahrscheinlich hat niemand von uns eine so spektakuläre Berufung wie Mose erlebt. Aber wir können von ihm lernen, dass Gott uns nach unserem Versagen nicht einfach fallen lässt, sondern uns wiederherstellt und uns dennoch gebrauchen will. Dass er unseren Einwänden begegnet, indem er sich als die notwendige Hilfe erweist. Und wir können von Mose lernen, dass wir letztlich gehen und gehorsam sind. Amen.